Heute im Gera-Stadtgeflüster zu Gast die leidenschaftliche, kreativ denkende Friseurunternehmerin Maria Friedrich.
Das sind mir die liebsten Kunden, die sich mit uns entwickeln wollen, die da auch Lust haben, und mit uns den Weg zu gehen, und wo man dann auch im Nachhinein sieht, wenn man vor einem Jahr angefangen hat, wo der Ist-Zustand war, was dann der aktuelle Stand ist, wo ich dann so denke, ja, das ist schon der Hammer, wie sich das Haar entwickelt hat, in welcher Qualität. Oder wenn ich meine Kunden manchmal in der Stadt sehe, die glänzenden, schönen Haare, die von Natur aus selbstständig glänzen, ohne dass man obendrauf was drauf macht, was Künstliches, das ist dann schon, da geht mein Herz auf.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Maria Friedrich ist eine leidenschaftliche Friseurmeisterin und Saloninhaberin, die ihren Salon mit einem klaren Fokus auf Qualität, Achtsamkeit, Harmonie und Nachhaltigkeit führt. Bislang war für mich der Friseurbesuch etwas Alltägliches, eigentlich was Normales. Das hat sich mit diesem Podcast geändert. Maria erzählt leidenschaftlich über aktuelle Herausforderungen, wie sie Haarkunst denkt. Besonders spannend fand ich ihre Idee der Nachhaltigkeit. Ihr Ansatz, sie sagt, 220.000 Liter Wasser verbraucht ein durchschnittlicher Salon. Ich will eine Wasserfilteranlage in meinem Salon errichten, bei dem das Färb- und Haarwaschwasser in Trinkwasser gewandelt wird. Eine tolle Idee. Der Spruch, hast du keinen Friseur, den du das erzählen kannst, bekommt bei Maria eine vollkommen neue Bedeutung. Sie erklärt, dass man den inneren psychischen Zustand eines Menschen über die Haare erkennen kann. Daraus macht sie eine Geschäftsidee, entwickelt sich weiter und hilft anderen Menschen, den Alltag besser zu bewältigen. Bei dem Stichwort Digitalisierung hat Maria einen ganz eigenen persönlichen Gedanken. Sie erklärt, warum die persönliche Kundenbeziehung und Betreuung so wichtig ist. Ich finde eine Powerfrau ganz besonders, ganz individuell. Liebe Freunde, freut euch auf das große Haarkunst-Update mit Maria Friedrich. Auf geht's! Ja, liebe Maria, schön, dass du heute hier im Gera Stadtgeflüster zu Gast bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, erzähl erst mal ein bisschen unseren Zuhörern. Bist du Urgersche? Was hast du gelernt? Und was hast du vielleicht sogar studiert? Und wo ist dein Laden? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
Also ich bin in Gera geboren, habe hier meine Ausbildung gemacht. Also ich bin schon immer hier gewesen. Bin Friseurin, wollte ursprünglich in der Pathologie arbeiten. Das war eigentlich mein Hauptfokus. Das war damals eine offizielle Schule, eine staatliche Schule. Da war kein Platz mehr. Und dann hat meine Mama gesagt, naja, ja, wirst du jetzt hier nicht rumhängen. Such dir mal irgendeinen Beruf mit Chemie. Und dann sind wir auf Friseur gekommen. Ja. Genau, und dann bin ich da hängen geblieben, weil dann habe ich gedacht, das ist ja geil.
Ah, das hat dir also dann richtig Spaß gemacht, ja, weil da ist viel Chemie auf dem Kopf.
Da ist Chemie, aber es hat mich irgendwie geflasht. Diesen Menschen, und dann war das immer was Neues, und das hat dann mein Herz berührt.
Ich darf ja eigentlich nicht fragen, wie alt du bist, weil das macht man ja nicht.
Ich musste gerade denken, aber ich werde 45.
Dieses Jahr 45. Bist du verheiratet?
Nee.
Nicht, aber Kinder.
Kinder habe ich, 2 Stück, 2 Jungs.
Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Also bevor wir jetzt auf dein berufliches Thema eingehen und da ein bisschen was wissen wollen, wie du das alles managst. So. Du hast 2 Jungs mit dem Papa und so, da lebst du nicht mehr zusammen. Hm. Erzähl mal, wie ihr das macht, weil das fand ich sehr, sehr spannend.
Also wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wir so als Paar nicht mehr gut, als Liebespaar, also nicht mehr gut zusammenpassen, und haben dann den Entschluss gefasst, uns zu trennen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist jetzt unser Ding, aber das hat ja nichts mit den Kindern zu tun. Und für mich war der Gedanke, die irgendwo hin und her zu schleifen, furchtbar. Und dann habe ich mir ausgedacht, dass wir das so machen, dass die Kinder an Ort und Stelle bleiben. Und wir Eltern wollten 50-50 Betreuung machen, aber wir Eltern wechseln quasi die Wohnung.
Das heißt nicht, die Kinder werden am Wochenende vom Papa abgeholt und wohnen dann sozusagen beim Papa, sondern die Kinder wohnen grundsätzlich immer in derselben Wohnung. Die Eltern ziehen um.
Genau, wir Eltern. Wir haben das ja verbockt, also müssen wir das auch die Verantwortung dafür tragen. Und wir haben das ausgefeilt über die Jahre. Es sind halt auch Erfahrungswerte dabei, Höhen und Tiefen. Aber wir verstehen uns sehr gut. Wir haben montags unseren Wechseltag sozusagen. Da gibt es immer ein Meeting. Also wird immer besprochen, was ist in der Woche passiert, wie lief es in der Schule, gab es irgendwelche Besonderheiten, war jemand traurig, war jemand glücklich, wie geht es dir selber? Das wird montags immer abgesprochen, bevor wir die Kinder dann in Empfang nehmen. von der Schule und genau, in Urlaub fahren wir auch zusammen, dass die Kinder halt einfach nicht diesen Defizit haben, nur weil meine Eltern sind getrennt, können wir zusammen nicht Mama und Papa haben und das funktioniert super.
Also die leiden dann weniger runter. Ne, ist ja für alle jetzt auch mal ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp, die jetzt vielleicht in dieser Trennungsphase sind, wie gehen wir da mit den Kindern um? Ich meine, das haben wir ja überall auf der Welt.
Es ist natürlich auch so eine Sache, ja, man versteht sich nicht mehr oder möchte man als Liebespaar nicht mehr zusammen sein, aber man kann ja sich anders arrangieren. Das ist ja auch eine Art Vorbildfunktion, die wir dann haben. Und wir verstehen uns sehr gut. Sonst könnten wir auch nicht 14 Tage in Urlaub zusammenfahren. Ich denke, das ist auch für unsere Kinder, dass wir das Beste draus gemacht haben aus der Situation.
Das ist ja ein Prinzip. Wie nennt sich das Prinzip?
Das hat dann eine Freundin von mir tatsächlich mir gesagt, das heißt Nestbau. Die hat gesagt, das gibt's. Man muss nur, es gibt einen Punkt, wo man aufpassen muss, dass man die Wohnung auch gut behandelt. Also auch, wenn man neu renoviert, neue Möbel kauft, dass man das nicht vernachlässigt. Das ist der einzige Kritikpunkt, den es da gibt. Genau, ansonsten ist das super.
Sehr, sehr spannend, habe ich so noch nicht gekannt. Für mich war es immer andersrum, Normalität, wenn sich die Eltern trennen, dass dann ja die Eltern sozusagen immer mal die Kinder abholen und fertig, ne? Aber sehr, sehr stark. Okay, kommen wir zum Thema, zum eigentlichen Thema. Und zwar, wo hast du denn deinen Laden?
Den Laden habe ich in der Heinrichstraße 42, das ist bei uns an den Arkaden in der Seitenstraße. Wir waren jetzt 16 Jahre.
Aber bist du schon 16 Jahre dort, oder?
Ja.
Ja,
ich habe den dort aufgemacht, genau.
Wie viele Mitarbeiter hast du?
Wir sind aktuell zu 6 insgesamt, also 5 Mitarbeiter, beziehungsweise 4 Mitarbeiter und ein Lehrling noch.
Was ist das Besondere bei euch? Also was ihr macht ja auch etwas ganz anderes als die anderen.
Genau, wir haben uns Organic Lifestyle verschrieben, beziehungsweise haben wir uns dahin entwickelt mit Brockmann und Knödler zusammen. Die haben quasi 2005 eine Haarschneidetechnik patentieren lassen. Das ist das Organic Haircutting. Genau, dann gibt es eine Lizenz dazu, die habe ich persönlich.
Die sind also, Brockmann und Knödler sind aus Dresden.
Genau.
Das sieht man immer, wenn man an der Frauenkirche ist, ganz oben, genau. Haben die da so ein schönes Objekt.
Einen sehr schönen Salon plus Schule, genau. Dann haben sie in Chemnitz noch einen Laden und in Zwickau und Berlin. Die haben sich halt einfach der Nachhaltigkeit, sich auf die Nachhaltigkeit verschrieben, fokussiert und der Haarschnitt ist quasi entwickelt worden von den beiden. Das ist ein Ehepaar. Und da geht es um Nachhaltigkeit im Schnitt. Der Schnitt, den die entwickelt haben, hält halt mindestens doppelt so länger. Also länger als ein herkömmlicher Haarschnitt. Mhm. Der wird natürlich in Drall und Fall geschnitten. Kann alle möglichen Wirbel, Haarlängen berücksichtigen und der sitzt in seiner Form über einen längeren Zeitraum und wird maßgeschneidert. Das ist quasi ein maßgeschneidertes Kleid auf dich persönlich. Gelernt habe ich, eine Symmetrie auf eine Asymmetrie zu schneiden, also symmetrische Haarschnitte. Das wurde vorher, ist das in Zeitungen, gibt es das richtige Schnittvorlagen? Vorlagen, genau. Ja. Und hier wird dann gelernt, schau da richtig hin, wo will das Haar hin, was will, in welchen Drall will es fahren und so weiter und so fort. Das ist schon wie ein kleines Studium.
Wie eine Wissenschaft.
Das ist eine richtige Wissenschaft. Habe da auch lange gebraucht, um da halt auch die Lizenz zu machen. Habe die jetzt, glaube ich, schon im 8. oder 9. Jahr. Und wir sind eine richtige Familie, eine Organic Family, die sich miteinander entwickelt, weiterentwickelt, austauscht.
Wie groß muss ich mir die vorstellen in Deutschland?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, die Lizenzis sind ein bisschen was über 40.
Die das anbieten dürfen.
Die das richtig als Lizenz machen, aber die ohne, also die das nicht machen, die sind ja trotzdem in einem guten Qualitätsstatus. Da gibt es wesentlich mehr. Also da ist Italien, Schweiz, Dubai jetzt, das wächst halt richtig.
Das klingt schon so ein bisschen nach Wissenschaft. Also das Haar jetzt mal definieren als Wissenschaft. Aber wir haben ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen festgestellt, ihr tickt da schon auch ein bisschen anders. Also was sind da so deine Zukunftsvisionen in deinem Laden, die du umsetzen willst?
Also einfach Qualität steht bei uns an oberster Stelle, immer wieder hinzuschauen, den Kunden wahrzunehmen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Nicht so drüber ratschen, was macht man, sondern sich die Zeit zu nehmen, den Kunden wahrzunehmen, wo ist der, wo hole ich den mir jetzt ab und was brauche einfach, um sich wohlzufühlen, um sich nicht so viel um seine Haare zu kümmern, wenn er dann zu Hause ist. Und das ist immer ein Entwicklungsprozess und es ist auch eine Lebenseinstellung. Die kann man nicht so mal schnell lernen, sondern man muss das auch selber leben. Das ist wichtig. Nachhaltigkeit ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt im Schnitt, die Schnitte halten länger, die Farben halten länger bei uns.
Das heißt, ich brauche auch weniger Termine.
Du brauchst weniger Termine, du musst nicht so oft zum Friseur kommen.
Und du hast ja auch schon vorhin gesagt, naja, es gibt manchmal auch Kunden, die kommen zu dir und sagst, du, was soll ich denn eigentlich mit dir machen?
Ja, weil die einfach noch schön aussehen. Ja. Die kommen zu mir und denken, was willst du denn jetzt hier? Ja, ich habe einen Termin. Ja, aber du siehst doch schön aus. Ja, was macht man jetzt? Nur dann trinkt man einen Kaffee und schnattert ein bisschen und dann kommst du halt später. Für manche, die brauchen ihren Friseur einfach für sich als Wertschätzung für sich selber. Ich tue mir was Gutes, ne? Das verstehe ich. Aber bei manchen denke ich dann, naja, das können wir schon noch ein bisschen verlängern, weil das ist ja der Sinn, warum wir das machen. Ne? Genau.
Also finde ich im Übrigen sehr gut. Also nicht jetzt Umsatz, koste es, was es wolle, sondern Mensch, wenn du jetzt noch gut aussiehst, brauchst du eigentlich den Termin jetzt gar nicht. Finde ich klasse. Und bei der Nachhaltigkeit?
Nachhaltig.
Also Nachhaltigkeit, ha, klar. Und was gibt es da noch?
Also das möchte ich als nächstes Projekt angehen. Und zwar hat die Petra Brockmann und ihr Team eine Wasserfilteranlage entwickelt für Friseure, die quasi, also das Wasser filtert vom Friseur. Da geht ja ein Haufen Chemie auch mit runter. Und ein wahnsinniger Wasserverbrauch.
Wie viel Wasser verbraucht da so ein durchschnittlicher Salon?
220.000 Liter im Jahr ungefähr.
220.000 Liter, ja. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
So ein durchschnittlicher Salon. Und was wollen die jetzt mit dem Wasser machen? Also da ist ja jede Menge Chemie drin, wenn ich jetzt die Haare färbe oder genau. Wie auch immer. Und was wollen die da konkret machen?
Das geht so durch eine Filteranlage. Das sind 3 Stufen. Da sind Mikroorganismen drin. Die neutralisieren das Wasser. Die fressen quasi die Chemie auf. Die sind das gewöhnt. Die sind darauf gezüchtet. Und raus kommt Trinkwasserqualität.
Das heißt, ich könnte das danach trinken oder was?
Ja.
Oder? Aber geht das schon?
Also nein, ist nein. Das geht nicht. Das ist quasi, es gibt ein Gesetz in Deutschland, das sagt, nee, das geht nicht. Du darfst es als Brauchwasser nutzen, also für die Toilettenspülung und für die Grünflächen. Trinkwasser darfst du es noch nicht benutzen. Aber ich glaube, das muss ich erstmal etablieren, geprüft werden nochmal. Und genau, die haben einen Zukunftspreis von Sachsen gewonnen, was das betrifft. Finde ich sensationell. Also ich bin absolut begeistert und das wird mein nächstes Projekt, das in meinem Laden mit einzubauen, weil ich finde das fantastisch. Wassersparen. Und wir tun was für die Umwelt, es ist nachhaltig.
Na, wenn du die 220.000 Liter, die ein durchschnittlicher Salon verbraucht im Jahr, wieder verwenden kannst, das wäre ja sensationell.
Ja.
Was kostet so eine Anlage?
Das kommt auf das Volumen des Salons an.
Also das wird
ich
dann
weiß
genau
es nicht genau, aber ich glaube, es geht ab 10.000 los. Aber da muss man halt individuell für den Salon gucken, was verbraucht er an Wasser, welche Größe braucht er.
Ich kann mich ja erinnern, wir haben ja 1990, das war ja auch eines meiner Projekte, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir uns da kennengelernt, habe ich dich da auch mal sozusagen versucht zu gewinnen für den Friseursalon, Kreativsalon Yvonne Caron.
Das kann sein, das weiß ich nicht mehr, das ist schon länger her.
Ich bin da,
Yvonne kenne ich ja, die arbeitet ja dort bei Brockmanns jetzt, aber das kann sein.
Also war eine verrückte Zeit, also viele, die es jetzt nicht wissen und hier zuhören, ich hatte ja mal 92, 93 3 Friseurläden mit dem Titel Yvonne Caron und zwar hat man das natürlich groß dargestellt, New York, Berlin, Gera, ja, Yvonne Caron. Wir waren das erste Zweitart-Studio damals mit meiner ersten Frau. Und wir haben Computerfrisurenberatung gemacht. Und diese Computerfrisurenberatung, die war noch wirklich, also damals so die ersten PCs. Du hast da jemanden vor die Kamera gesetzt, das sah grottenschlecht aus. Und dann gab es dann so verschiedene Perücken, die du aufsetzen konntest. Und dann hast du da wie so eine Polaroid-Foto, hast du das ausgedruckt. Und wir hatten dann so eine Marketingaktion gemacht über einen allgemeinen Anzeiger. Rechts oben, die Anzeige vergesse ich nie. Um die Leute in den Salon zu schicken, der war damals in der Nordstraße und in der Heinrichstraße. Und da haben wir gesagt, hol dir dein kostenloses Frisuren-Computer-Beratungsbild. Und das haben die Leute teilweise gar nicht verstanden, ne? Wie man jetzt Computerberatung macht. Und dann haben viele zurückgeschrieben, ich hätte gern meinen Preis, senden Sie mir bitte mal mein kostenloses Frisuren-Computer-Bild zu, obwohl sie eigentlich nie im Salon waren. Also da hattest du wirklich Aufklärungsarbeit. Aber ich fand die Branche schon immer sehr, sehr spannend irgendwie. Was ist so die momentane Herausforderung, die du so spürst in der Friseurbranche?
Also es ist wirklich, was mir aufgefallen ist, das ist aber erst nach Corona so gekommen, dass teilweise kurzfristig Termine abgesagt werden, gar nicht gekommen wird zu Terminen. Also so ein bisschen die Verantwortung, ich habe was vereinbart und muss das auch einhalten, das ist so ein bisschen teilweise abhanden gekommen.
Das heißt, es ist schlimmer geworden. War ja, ja. vorher auch schon, ja, aber jetzt
aber
ist schlimmer.
Ja, aber nicht in dem Ausmaß.
Ja, aber sag mir mal bitte einen Grund, warum das die Branche nicht löst. Warum löst die Branche das nicht?
Also ich habe mich mal rechtlich beraten lassen. Ich bin in der Beweispflicht, dass ich mit dem Kunden den Termin vereinbart habe und muss nachweisen, dass ich nicht innerhalb von kürzester Zeit einen neuen Kunden hätte dran nehmen können.
Okay, aber man könnte ja auch mit Vorkasse.
Mache ich. Das habe ich jetzt gelöst für mich. Bei Neukunden definitiv. Die kommen zum Vorgespräch, dann erklären wir unser Konzept, weil das ist mit, wir fangen mit Exfoliation an am Kopf, also wir holen erstmal den ganzen Industrieschmotter runter, damit ich überhaupt organisch schneiden kann, weil ich kann nämlich nur im natürlichen Teil schneiden, wenn ich ein natürliches Haar habe.
Mhm.
Und viele Friseurprodukte, die es auf dem Markt gibt, haben halt einfach chemische oder zusätzliche Mittel, die das Haar verkleben. Also gehört das erstmal dazu, es wird erstmal exfoliert, wird sauber gemacht, wird in eine gute Qualität gebracht, dann wird geschnitten und so weiter. Und da klären wir auf im Vorgespräch, wie viel Zeit dauert das, was kostet das Ganze und ob der Kunde dann bereit ist. Und wenn der Kunde bereit ist, den Termin wahrzunehmen, muss er in Vorkasse gehen. Also eine kleine Anzahlung machen. Genau, das ist jetzt meine Lösung dazu für Kunden.
Könnte man aber noch digitaler machen, oder?
Könnte man auch machen.
Also Buchung und also ich buche den Termin, also so würde ich mir das als Geschäftsmann vorstellen, ich buche den Termin. Online muss auch jetzt nicht, weil es ist ja auch nervig, wenn der also ich bin das jetzt mal aus Kundensicht, ne? Ja. Ich bin als Kunde da. Die Friseurmeisterin macht meine Haare, wäscht, bla bla bla. Ich habe gerade das dämliche Handtuch gerade um meinen Kopf rum. Das klingelt das Telefon, die rennt zum Telefon und macht einen neuen Termin aus. Das nervt mich total ab.
Da gibt es zwei Gründe, warum ich das nicht mache. Das ist zum einen die Individualität. Ich sehe den Kunden und denke, okay, bei dem bräuchte ich eine halbe Stunde länger als bei dem anderen, obwohl beide kurze Haare haben.
Deswegen den persönlichen statt den digitalen.
Und bei dem digitalen ist das Problem, dass die Daten meiner Kunden nicht sicher sind. Die werden auf irgendwo werden die abgespeichert und das ist, kann ich nicht beeinflussen, was mit den Daten gemacht wird, die da eingegeben werden. Die denken ja, sie sind bei mir und sie sind bei mir auf der sicheren Seite mit ihren Daten, weil sie müssen ihre Daten eingeben, Name, Telefonnummer etc.
Aber sowas kann man abklären. Also das geht über den Datenschutz, geht das zu klären.
Das ist nicht zu 100% klärbar. Also ich habe mich dazu erkundigt, kannst das nicht machen.
Okay.
Und das sind so für mich Sachen, die vertrauen mir.
Aber
da habe ich keine Handhabe mehr drauf und deswegen bevorzuge ich momentan noch persönliche Terminvereinbarungen. Ich verstehe das, dass es natürlich zukunftsorientiert ist, man sollte einen Termin online buchen und so weiter und so fort, aber ich bin da momentan noch nicht da.
Aber das ist auch so, das ist auch so deine Philosophie, dass du ja schon, ich sag jetzt mal, auch Natur, Nachhaltigkeit und damit auch so diesen persönlichen Kontakt, das ist dir eben halt sehr, sehr wichtig.
Ja.
Um dort auch ein gutes Ergebnis im Nachhinein zu kriegen. Denn ums Geld im Großen und Ganzen, klar, muss man alle Geld verdienen, aber dass es dir ausschließlich ums Geld geht, das habe ich schon erkannt, weil du sagst, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich mit dir machen soll. Du siehst eigentlich noch gut aus.
Ja.
Komm später wieder. Ja. Lass uns einen Kaffee trinken.
Man hat eine hohe Verantwortung als Friseur, weil man kann auch innerhalb von kürzester Zeit einfach mal kurz jemanden zerstören. Also wenn ich deiner Frau die Haare versaue, dann ist Land unter bei euch zu Hause über Wochen.
Im Himmels Willen.
Würde ich dich auch noch mit reinziehen. Das geht halt so nicht. Man hat halt Verantwortung dem gegenüber. Ne? Komme ich gut zurecht zu Hause? Fühle ich mich glücklich? Brauche ich mich nicht darum kümmern? Habe ich mehr Lebenszeit? Oder ich gucke früh in den Spiegel, wenn ich als erstes reingucke und denke, oh, furchtbar. Einfach furchtbar. Und dann ist der ganze Tag hin. Für manche, denen das egal ist, ihre Haare ist das egal. Für manche, denen das wichtig ist, auch nach außen gut auszusehen, auch mit ihren Haaren, sie wollen ja auch was damit ausdrücken, bist du in der Verantwortung als Friseur.
Haben manche schon.
Und da brauchst du das Persönliche und du musst auch die Verbindung aufbauen, du musst deine Wahrnehmung hochschrauben, was ist da gerade los, was steckt hinter dem Gesagten, was er zu mir sagt, was er möchte, weil man muss auch zwischen den Zeilen lesen können und dann gucken einfach, was bringt er mit, wo kann ich ihn abholen, was braucht er denn gerade? Was ist wichtig für ihn? Genau. Und das ist schon eine Philosophie und ein Konzept. Da muss man richtig sich weiterbilden und dranbleiben und sich immer wieder neu austauschen und sich neu ausrichten. Auch der Friseur ist ein Mensch und geht auch nicht jeden Morgen gleich auf Arbeit und dann zu schauen, wo stehe ich denn heute gerade? Kann ich eine gute Leistung bringen oder nicht? Wie gehe ich damit um?
Wie hältst du es im Laden mit deinen Mitarbeitern? Wie hältst du da die Stimmung aufrecht? Also es ist ja schon so, also ich kann mich zumindest mal erinnern, dass jetzt die Friseure, Friseurinnen da nicht so gut oder viel verdient haben. Wie ist das? Wie hält man da die Mitarbeiter am Laufen?
Also ich denke, meine Mitarbeiter sind ja schon immer bei mir. Also die haben angefangen und sind geblieben. Die Sandra, meine rechte Hand, die hat mit den Laden aufgemacht und ist da geblieben. Die haben sie auch schon abgeworben und sie hat dann gesagt, also wenn ich bei der Maria aufhöre, dann bin ich kein Friseur mehr. Die Jenny kam danach ein Jahr später. Die haben sie auch schon versucht abzuwerben. Die hat gesagt, nee, also ich werde hier auf jeden Fall alt. Und die Janet kam dann. Also das sind so, sind alles mein Altbestand sozusagen. Ich muss mich nicht um neue Mitarbeiter kümmern.
Was ja auch für dich spricht jetzt oder für deine Wertephilosophie.
Genau. Also mache ich irgendwas richtig.
Genau. Ja, klar.
Meine Philosophie ist genauso wie mit dir, mit Herz, mit Liebe und Herz führen. Und ich versetze mich immer in meine Mitarbeiter rein. Wie würde ich mich fühlen, wenn mein Chef so mit mir umgeht? Wertschätzung, Respekt und Verantwortung. Also auch mal eine Herausforderung geben, ihnen Verantwortung zu übergeben und zu sagen, komm, jetzt mach das mal. Das kriegst du schon hin. Und einfach zu vertrauen. Und dann sieht man halt, woran sie wachsen. Und wir besprechen alle Sachen. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, was bei uns auch passiert, wird das im Team besprochen. Alles wird auseinandergenommen, von vorne bis hinten und zu schauen, wie können wir das lösen, dass es in der Zukunft nicht mehr passiert.
Gibt es da Rituale, die ihr durchlauft? Also wie jetzt bei uns wird gemeinsam gefrühstückt hier in der Firma oder Dorfbrunch, werden Ideen ausgetauscht. Gibt es da irgendwie Rituale, die ihr einsetzt, was wir da vielleicht lernen können?
Also sprechen tun wir täglich in der Pause, wenn es gerade passt. Dann haben wir unsere Meetings. Das haben wir morgen, haben wir zum Beispiel ein großes Meeting. Da machen wir ein Vision Board.
Vision Board, was ist das?
Fürs kommende Jahr.
Okay, also, so wie so eine Art Jahreszielplanung.
Ja, wer hat eine Idee, was kann rein, worauf hat irgendjemand Bock, alles kann rein, alles, was wir halt wollen.
Das heißt also, ich muss
jeder
mir das so
Mitarbeiter darf was reingeben, was er sich gern wünscht. Das kommt alles drauf.
Die müssen sich vorbereiten für den Tag. Und dann, wie stelle ich mir den Tag dann vor? Also wird das aufgeschrieben auf Flipchart und dann guckt ihr, was haben die Mitarbeiter für Ideen und dann kreuzt mal an, was wir umsetzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben das ganz klassisch mit Zeitungsartikeln, mit Stickern, mit allem Möglichen, haben eine riesengroße Leinwand und dann wird da ausgeschnitten, geklebt, draufgeschrieben, gemalt.
Aha, okay. Und dann wird das auch sozusagen aufgehoben.
Genau.
Und in die Kantine, im Büro irgendwo hingehängt.
In den Aufenthaltsraum gehängt, genau. Da kommen also aus meiner Erfahrung sehr schöne Sachen dabei raus. Ich habe auch mehrere schon für mich gemacht. Das ist immer wieder schön, dann drauf zu gucken, weil das ist auch so im Team, ne? Das ist auch so ein Teamzusammenhalt. Und wir haben als Team das entschieden oder die hat die Idee reingebracht oder so.
Naja, das ist eine gute Idee, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, sozusagen als Mitunternehmer auch gestalten zu lassen. Also die kam schon freie Hand dann auch bei dir.
Ja.
Wer macht die Preisgestaltung bei euch?
Die mache ich und dann individuell für den Mitarbeiter, mit dem Mitarbeiter zusammen. Dann haben ja meine Mitarbeiter unterschiedliche Ausbildungen in einer unterschiedlichen Qualität.
Mhm.
Sandra ist zum Beispiel bei uns die Farbtrainerin und sie muss dann halt auch ihren Wert selber definieren.
Ach Quatsch.
Es ist ein Unterschied, wenn die Sandra eine Farbe macht als der Lehrling.
Okay,
ne? Sie hat eine viel größere Ausbildung, sie hat viel Wissen sich angeeignet, sie hat Zeit investiert, ich habe Geld investiert, wir haben uns auseinandergesetzt, wir haben ausprobiert. Das sind alles Erfahrungsschätze, die man mitbezahlt.
Legt sie das fest?
Nein, ich gebe das Minimum und sage, okay, du musst jetzt schauen, wo liegt dein Preis?
Das heißt, sie gibt den Preis vor. Der Mitarbeiter gibt den Preis vor. Also die Trainerin, die Farbtrainerin gibt jetzt den Preis vor. Du sagst jetzt, keine Ahnung, für diese Dienstleistung muss ich mindestens aufgrund Wasser, Strom, Miete etc. 80 Euro haben.
Genau.
Und also dann sagst du jetzt, Trainerin.
Es gibt einen Grammpreis, also es wird pro Gramm bei uns gerechnet, aber es gibt ja auch einen Zeitaufwand, den wir haben.
Mhm.
Und den muss jeder individuell für sich rausfinden, ne? Wo er sagt, okay, das ist jetzt, ich habe so einen Aufwand bei ihr betrieben, das ist auf jeden Fall mehr wert. Ich konnte in der Zeit nicht mal jemand was anderes machen, sondern stand da einfach eine Stunde an diesem Kopf und habe verschiedene Techniken gemacht. Das habe ich erlernt, das kann auch kein anderer bei uns oder das kann halt auch jemanden, ein Lehrling nicht bei uns machen oder in einer Qualität und das ist einfach mehr wert.
Das heißt also, jeder Kunde zahlt nicht den gleichen Preis.
Ja.
Jeder Kunde zahlt einen individuellen Preis.
Nee, das kann man nicht sagen. Also die Schnittpreise sind festgelegt. Mhm. Die Farbgramm-Sache ist festgelegt. Und dann kommt die Qualitätsaufwand dazu. Und der Qualitätsaufwand, den muss jeder individuell für sich anschauen.
Männer macht er ja auch.
Mhm.
Was kostet der Mann?
40.
40 grundsätzlich waschen.
Das ist normaler Kopf und dann gibt es nochmal 28. Das sind die Seniorenköpfe, die kaum Haare auf dem Kopf haben, die halt oben halt sehr wenig haben. Genau.
Die Seniorenköpfe ist geil. Und was muss so eine Frau, was muss die planen finanziell bei dir? Also kann man, oder das ist im individuellen Gespräch ja, wahrscheinlich.
Das ist das individuelle, was möchte ich alles haben? Das ist so unterschiedlich.
Also kann man keinen festen Preis
sagen. Kann man keinen festen Preis sagen, genau.
Was sind dir die liebsten Kunden?
Die eine Herausforderung auch sind und die Wertschätzung. Also Wertschätzung und sich selbst was wert sind und darauf achten und die unsere Arbeit wertschätzen. Das sind mir die liebsten Kunden, die sich mit uns entwickeln wollen, die da auch Lust haben und mit uns den Weg zu gehen und wo man dann auch im Nachhinein sieht, wenn man vor einem Jahr angefangen hat, wo der Ist-Zustand war, was dann der aktuelle Stand ist, wo ich dann so denke, ja, das ist schon der Hammer, wie sich das Haar entwickelt hat, in welcher Qualität. Oder wenn ich meine Kunden manchmal in der Stadt sehe, die glänzenden, schönen Haare, die von Natur aus selbstständig glänzen, ohne dass man obendrauf was drauf macht, was Künstliches, das ist dann schon, da geht mein Herz auf.
Die Dauerwelle, die klassische?
Die machen wir nicht.
Also ich komme ja sowieso nicht zu euch und sage, machen wir Dauerwelle, aber wenn jemand kommen würde, dann nee. Würdest du ablehnen.
Ja, weil das Haar wird genetisch verändert und das ist außerhalb unseres Konzepts und das mache ich nicht.
Jetzt bist du ja auch engagiert, habe ich gehört. Also du engagierst dich jetzt auch in deiner Branche, in Gera. Mhm. Also was macht ihr da?
Also ich bin jetzt mit meiner rechten Hand, mit der Sandra, in der Prüfungskommission. Die alte Prüfungskommission ist quasi ist gegangen und wir haben uns komplett neu aufgestellt. Die Friseurinnungen bzw. Handwerkskammern so sind auf uns zugekommen, haben uns gefragt, ob wir da drauf Lust haben. Und jetzt haben wir ein neues Team. Die haben alle richtig Bock, auch da ein bisschen was zu verändern. Jetzt legen wir los. Dass der Friseurberuf als solches auch wieder Anerkennung bekommt, attraktiver wird und dass die jungen Leute gerne.
Dass die gerne machen. Gibt es da große Nachwuchssorgen? Habt ihr große Nachwuchssorgen?
Ja. In Gera bin ich mit einer der wenigen, die noch Lehrlinge ausbilden, die in der Schule sind. Das sind alles Lehrlinge von außerhalb. Und wir waren letztes Jahr an der Kante, dass die Schule in Gera geschlossen wird aufgrund des Mangels. Also keine keine Prüfer, Lehrermangel und halt zu wenig Lehrlinge.
Die Berufsschule ist hier die am
Enzernstraße.
Enzernstraße, genau.
Und wenn der Standort irgendwann schließt, dann ist der geschlossen und der wird auch nicht wieder geöffnet. Und da habe ich gedacht, da müssen wir unbedingt was machen, das müssen wir retten. Und jetzt engagieren wir uns und jetzt können wir das ein bisschen mitgestalten. Und da bin ich guter Hoffnung, dass das wieder ein bisschen interessanter und spannender wird.
Verstehen sich die ich sage jetzt mal, Wettbewerber in Gera untereinander, die Friseursalon-Inhaber? Versteht ihr euch gut? Trefft ihr euch auch ab und zu mal, um Dinge abzustimmen? Oder?
Also treffen jetzt nicht so, aber wenn wir uns zufällig treffen, dann schnattern wir. Und bin ich befreundet auch. Also da gibt es keine Konkurrenzdenken. Das ist eher auch mal ein Abstimmen. Was hast denn du für Themen? Zur Corona-Zeit war das auch schön. Da saßen wir dann auch zusammen und haben uns abgesprochen und ausgetauscht, was wichtig ist und sowas. Das war echt schön und ich habe das nicht so, dieses Konkurrenzdenken. Ich finde das irgendwie fair am Platz. Weil jeder ja individuell für sich seine Arbeit macht und die Kunden gehen ja dorthin, zu dem sie sich hingezogen fühlen. Und wir sind ja schon, haben uns spezialisiert auf das Organic und die anderen haben sich spezialisiert auf andere Sachen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben und von daher.
Also Organic ist ja auch, ich sag mal, das muss man ja auch wahrscheinlich verstehen als Kunde. Gibt es da genügend Kunden in Gera, die das verstehen oder bezieht ihr auch eure Kundschaft außerhalb von Gera?
Ja, wir haben aus Berlin, aus München, aus Frankfurt.
Die extra nach Gera kommen?
Ja.
Geil.
Also auch außerhalb. Jeder haben auch ganz viele. Also das ist jetzt, aber es gibt trotzdem genug Leute in Gera, die da immer mehr Wert drauf legen. Es wird immer mehr. Mhm. Also da gibt es ein Umdenken, auch in den Köpfen, weniger ist mehr. Ich muss mir dessen bewusst sein, was ich mir inhaliere, also was ich esse oder was ich trinke und was ich mir von außen auf den Kopf schmiere. Da das Bewusstsein auch zu haben, die Verantwortung für sich und seinen Körper.
Würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du momentan?
Ich bin von 1 bis 10 auf 8. Weil ich ein paar Sachen gerne umsetzen möchte, aber da auch manchmal nicht so richtig aus der Soße komme oder weiß, wie ich es mache. Und es gibt immer noch ein bisschen Luft nach oben.
Aber weil du sagst 8 und kommst nicht richtig aus der Soße, ist das irgendwie...
Na, manchmal habe ich so Ideen. Ich mache immer morgens meine Morgenrunde, dann gehe ich mit in die Elster Kneipen. Also ich mache früh immer eine Morgenrunde.
Also
an der Elster lang, genau, und dann gehe ich kneipisch in der Elster.
Also barfuß?
Barfuß. Winter wie im Sommer.
Ach Quatsch.
Kriegt man schön den Kopf frei.
Jeden Früh?
Fast jeden Früh, wenn ich jetzt mit meinen Kindern zusammen bin,
ist es manchmal... Wo geht man in die Elster, ohne dass dann sofort jemand kommt, sagt, hier will sich jemand ertränken. Wo gehst du denn da hin?
Ich gehe doch nur mit den Füßen rein.
Naja, aber gut, trotzdem.
Beim Faulenzerweg gehe ich immer lang.
Ah, okay.
Immer eine schöne Morgenrunde. Es ist immer spannend, jeden Tag. Also es ist ja jedes Mal das Wetter anders. Mal duster, mal scheint die Sonne und sowas. Und dann kommen mir immer viele Ideen. Mhm. Und dann denke ich immer so, oh, das könntest du machen. Und dann irgendwann denke ich so, weiß ich nicht, ob ich das schaffe oder hinkriege. Und dann kneife ich.
Aber nicht immer.
Nein, nicht immer.
Von 10 Ideen setzt du eine um und
ja,
das ist ja in Ordnung.
Genau.
Und ist das so... dieses Kneifen noch aus der Vergangenheit vielleicht irgendwie?
Ja, das ist von der Kindheit noch geprägt. Das ist ja nicht so viel zu wollen, nicht so groß, ne?
Wie das so früher die Großeltern gesagt haben.
Die Großeltern,
haben,
ja.
Sei vorsichtig, mach das nicht, mach bloß nicht solche Sachen.
Behalt den, der Geld hat und sowas. Der Vermögen hat, den kannst du nicht vor die Tür setzen.
Das war wohl so.
Ja, das war so. Und dann hatte ich mich doch getrennt. Es war ein Riesendrama. Dann hatte ich jemanden, der war cool, der hatte aber kein Geld. Und der wurde dann abgelehnt.
Aber heute setzt du dich durch, oder?
Ja, also es wurde auch immer, mein Papa hat auch immer gesagt, hier nicht abhängig von jemand anders machen. Hinterfrag die Sachen, schau, dass du deinen Weg gehst.
Also der Papa hatte eine gute Einstellung.
Genau.
Wen würdest du dir denn, oder ich frage noch mal ganz kurz, was gibt es jetzt noch so für große Ziele, die du, ich meine mit 45, da hast du ja noch einiges vor dir. Was sind so noch deine persönlichen, auch deine beruflichen Ziele, neben natürlich der Filteranlage, die ich im Übrigen wirklich sehr spannend finde. Das würde ich mir echt angucken, weil ja so diese Autarkie und so in diese Verbräuche, die ihr habt und das alles autark zu werden, das finde ich natürlich also eine richtig geile Herausforderung. Gibt es noch andere Ziele, die du hast?
Ja, ich habe noch eine Ausbildung gemacht, so eine Art Lebensberaterin, also so eine Art energetische Heilerin oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das habe ich noch gemacht. Das finde ich total spannend. Das kann ich natürlich bei meinen Kunden super anwenden, wenn die mit ihren Themen kommen, weil Friseur...
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ist dann schon sehr intim manchmal und die dann den Leuten auch zu zeigen, vielleicht musst du mal dahin gucken oder vielleicht solltest du dir diese Fragen mal stellen. Genau, und so ganz akute Geschichten wie Liebeskummer oder Trennung, ist ja manchmal, zieht es einem da den Boden unter den Füßen weg. Da gibt es ein paar Tools, die ich dann mit denjenigen machen kann. Genau, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, als zweites Standbein noch zu nehmen, weil mich das auch interessiert.
Aber das geht nicht am Stuhl,
das geht nur,
sondern das wäre dann im Studio nochmal.
Genau.
Okay.
Am Stuhl auch, aber in einem ganz kleinen, geringen Maße, wo man sagt, okay, man kann sich mal mit dem Kunden in die Ecke setzen und mal im kurzen 15-Minuten-Gespräch mal
liegt das daran,
Tipps geben.
Liegt das daran, dass, ich meine, man hat ja früher mal gesagt, hast du keinen Friseur, dass du denen das erzählen kannst, so Überschrift. Liegt das daran, also von solchen Situationen kommt, die Kundin kommt am Stuhl, guckst dir in die Augen, sagst, irgendwas stimmt mit ihr nicht und dann kommt er so langsam ins Gespräch und dann öffnen die sich und daraus dann diese Idee zu sagen, okay, vielleicht kann man da auch noch was machen, kommt das
daher? Naja, man sieht auch an Haaren, wie es demjenigen geht.
Ach nee, komm.
Ja, man kann das erkennen, wenn man Kunden schon jahrelang hat, entstehen ja auch Freundschaften oder, ne? Und man geht ja auch in seinen Intimbereich rein, ne? Die Menschen haben ja bestimmte Bereichszonen, in der Stadt ist es ein bisschen kleiner, auf dem Dorf ist es ein bisschen größer und man geht ja in diesen Intimbereich von hinten ran, das ist schon nicht normal. Also wenn jemand Fremdes von hinten an dich rangeht und dir in die Haare reinfasst, würdest du das niemals zulassen. Aber dein Friseur darf das natürlich, weil du ja da hingekommen bist, weil er deine Haare machen soll. Ne? Und dann öffnet sich derjenige, also viele, nicht alle, aber viele öffnen sich und erzählen ihre Themen auch. Man sieht dann auch, wie es demjenigen geht.
Mhm.
Wo ich gedacht habe, ich habe zwar das Zauberwasser auf Arbeit und das Zaubershampoo, aber du von innen muss es halt auch stimmen. Also auch Ernährung und so weiter, aber auch das Mentale, was da los ist. Wenn ich dann manchmal Kunden sehe, wo ich dann denke, was ist denn bei dir zu Hause los, kann ich das erkennen.
Also finde ich sehr, sehr spannend, so ganzheitlich das zu betrachten, obwohl man ja eigentlich in Anführungsstrichen jetzt von Haaren redet und ein bisschen.
Nur Haare, es ist ja nur ein Friseur. Was ich dir heute gesagt habe, es gibt, ist ja auch nur eine Fahrschule oder nur ein Bäcker. Aber es ist ja immer, wie setzt man das Ganze um?
Ja, ja.
Der Vorschule ist es ja so, was weiß ich, es gibt verschiedene Lerntypen, kann ich drauf eingehen? Wo kann ich denjenigen auch abholen? Ne? Oder beim Bäcker, ist es die Industrieabpackmittel, was man da backt oder macht man es wirklich selber? Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom Bäcker, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es die Fertigmischung und bei den anderen wird noch handgebacken. Es gibt ja immer die Unterschiede, wie jener auch seine Sache sieht. wie er damit umgehen möchte. Und ich menschel gerne mit Menschen.
Ja, aber das nehme ich dir voll ab. Also finde ich sehr, sehr spannend. Aber nochmal die Frage, haben wir jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz ausdiskutiert. Was macht dich glücklich? Also wir hatten zwar gesagt 8, aber was macht dich so richtig glücklich? Also, auf eine 10, dass du sagst 10 plus.
Auf eine 10 plus? Oh, da müssen sich, glaube ich, Gesetze in Deutschland ändern.
Ach so, okay.
Weil das sind so Sachen, also wenn diese Bürokratie in Deutschland ist einfach so kompliziert. Und was ich manchmal in meinem Büro sitze, was ich hätte eigentlich in einem Stuhl verbringen können, das ist halt so, das macht mich nicht so glücklich.
Ja, wobei ich sagen muss, komm, such dir jemand, der das macht. Ja. Die Bürokratie. Der das gerne macht. Es gibt Leute, die machen das gerne. Aber was macht dich jetzt, du hast ja gerade gesagt, was dich unglücklich macht, also ja, was dich auf eine 8 oder auf eine 7 runterzieht. Im Übrigen in Deutschland, statistisch gesehen, laufen die Deutschen mit einer 5 und 6 durch die Gegend.
Okay.
Im Schnitt. Also schon gefrustet am Montag, freuen sich da schon auf Freitag und manche oder wenige am Freitag auf Montag. Und das ist natürlich immer mal, wo man echt überlegen müsste, warum ist das so? Also mir geht es auch nicht immer 10 plus, ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt merke, ich bin permanent auf einer 6, zwischen 1 und 10, dann irgendwas stimmt ja nicht, ich muss ja was verändern. Ja. Und da muss man immer mal sich selber beobachten, ne? Wie fühlst du dich denn heute? Also jetzt frage ich dich auf 8, ja? In einem halben Jahr frage ich dich wieder auf 8, dann sagst du, ja, die Bürokratie ist scheiße, sagst du wieder das Gleiche. Dann sage ich immer, langweilt mich und andere nicht. Ändert da gefälligst was, ja. Entweder stellst du jemand ein, der die Bürokratie macht, der sie liebt, wenn du sie nicht liebst. Aber was wäre so, was dich so in Richtung 10 zumindest mal treibt? Also du hast ja, ich sag jetzt mal, vielleicht auch wenn der Kunde glücklich ist und rauskommt oder...
Meine Arbeit erfüllt mich. Also ich arbeite wirklich gerne. Ich bin gerne selbstständig, weil ich mich einfach verwirklichen kann. Mit meinen Mitarbeitern immer wieder neue Herausforderungen, das macht mich happy. Also auch da zu sehen, dass die mir auch Kritik gegenschmeißen und wir zusammen das lösen, das finde ich gut. Ich finde das nicht gut, wenn man immer nur ja einen Arm sagt, also sondern dass es da auch ein bisschen Reibung gibt und dadurch wieder was Neues entstehen kann, das macht mich happy. Meine Kinder machen mich happy, wenn die mit ihren Sprüchen oder wenn wir uns unterhalten und die haben dann ihre Ideen. Meine Kinder sind auch so freigeistig und haben da tausend Ideen, wo ich dann denke, oh, warte. Ich weiß nicht, ob wir das so umsetzen können. Mein Morgenspaziergang macht mich glücklich. Ich habe tolle Freunde. Es gibt eigentlich nichts zu meckern. Und ich mag auch Gera.
Ah, okay.
Ja, ich mag wirklich Gera und ich finde das so schade, dass so viele auf Gera meckern oder dass es manchmal so Leute gibt, die da immer so ein bisschen negativ reden. Ich mag das, durch das unterm Haus zu laufen oder...
Also es gibt es im Übrigen in allen Städten, dass immer gemeckert wird. Ich glaube, je mehr man von Gera wegkommt, umso positiver wird auch von Gera gesprochen.
Ja.
Nur die Gerschen halt manchmal. Ne?
Also mein Freund, der war am Anfang gegen Gera, der kommt aus Jena, wohnt in Erfurt, der fand Gera immer blöd. Jetzt liebt er Gera.
Ja, Gera, also Gera muss man lieben. Wir lieben Gera.
Und ich finde es super und ich will da auch mit dran teilhaben, dass es hier ein bisschen schöner wird.
Also einen besseren Schlusssatz, liebe Maria, kann man eigentlich gar nicht sagen. Achso, eine Frage habe ich noch immer zum Schluss. Wen würdest du dir denn mal wünschen als Podcast-Gast hier im Gera Stadtgeflüster? Irgendjemand, wo du sagst...
Ich habe jemanden, einen sehr guten Freund von mir, den Jörg Edel.
Was macht der?
Veranstalter. Der hat das Panoramaloft mit der Sandra Lautenbach zusammen gemacht.
Ah, okay.
Der macht die Hirschgeschichte, also Hirschtanzgeschichten.
Der hat den
Stadtstrand mit unten gemacht. Also der macht Veranstaltungen, der ist gut aktiv.
Vielleicht auch mit der Sandra zusammen.
Mit der Sandra auf jeden Fall zusammen. Die ergänzen sich super. Das sind auch zwei konträre Menschen, die sich miteinander auf jeden Fall eine Symbiose finden. Also auf jeden Fall einladen.
Vielleicht kannst du mir mal den Kontakt machen.
Mache ich.
Okay? Sehr super. Gern. Liebe Maria, vielen Dank für das Gespräch. War sehr aufschlussreich, auch sehr, sagen wir mal, sehr persönlich. Und ich wünsche dir und deinem Team natürlich und dir persönlich auch alles, alles Gute. Bleib, wie du bist.
Danke für die Einladung. Dieses Gespräch war wirklich cool und schöne Fahrschule.
Auf alle Fälle.
Ich habe ja leider schon eine Fahrschule.
Ja, kannst du noch einen Busschein machen.
Ja, okay.
Bis dann, Gerd. Ciao.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.